Stell dir vor, du stehst nachts draußen. Du schaust hoch in den Sternenhimmel und fixierst so einen ganz winzigen leuchtenden Punkt. Nur diesen einen.
Mhm.
Wenn dieser Punkt ein Planet ist, dann ist er etwa 10 Millionen Mal größer als ein Mensch.
Ja, das ist schon schwer zu fassen.
Genau. Aber jetzt stell dir vor, das ist ein ganzes Sternensystem. Dann ist das Ding nochmal 10 Millionen Mal größer als dieser Planet.
Und es geht ja noch weiter.
Eben. Was, wenn dieses unscheinbare Fleckchen da oben in Wahrheit eine weit entfernte Galaxie ist? Dann ist sie wieder 10 Millionen Mal größer. Also 10 Millionen mal 10 Millionen mal 10 Millionen.
Da setzt der menschliche Verstand einfach komplett aus.
Absolut. Das Universum ist so unfassbar gigantisch, dass unser Gehirn diese Skalen gar nicht mehr verarbeiten kann.
Richtig.
Also wie können wir so etwas überhaupt messen, ohne dass unsere Mathematik, ja ohne dass die komplett in sich zusammenbricht?
Spoiler, möglicherweise bricht sie genau in diesem Moment zusammen.
Genau darum geht es heute. Willkommen zu unserem heutigen tiefen Einblick. Schön, dass du dabei bist.
Hallo auch von mir. Es ist wirklich eine Skala, die jede alltägliche Intuition sprengt.
Total.
Und das ist das zentrale Thema unserer heutigen Analyse, basierend auf den vorliegenden Daten. Wir widmen uns der Frage, wie wir Menschen seit Jahrtausenden versuchen, dieses Unfassbare irgendwie greifbar zu machen.
Wir schauen also auf die Geschichte der Kosmologie, oder?
Genau. Auf die Geschichte, auf unsere modernsten Messmethoden und vor allem auf ein extrem aktuelles Problem. Die sogenannte Hubble-Krise.
Weil es ja aktuell wirklich danach aussieht, als ob unsere grundlegenden Modelle des Universums dramatische Risse bekommen.
So kann man das definitiv sagen.
Und wir sprechen hier ja nicht von einem stillen, eingefrorenen Gemälde da oben. Die Dynamik ist ja, naja, die ist völlig verrückt.
Oh ja, während du uns gerade zuhörst, rast die Erde mit 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne.
30 Kilometer pro Sekunde?
Wahnsinn, oder? Und die Sonne wiederum, die schießt mit 220 Kilometern pro Sekunde durch die Milchstraße.
Und manche Galaxien jagen mit wahnwitzigen 300.000 Kilometern pro Sekunde durch den Kosmos.
Was ja beinahe Lichtgeschwindigkeit ist. Wie man da noch ein verlässliches kosmisches Maßband anlegen will, ist mir fast ein Rätsel.
Das ist die große Kunst der Astrophysik. Aber um zu verstehen, warum unsere Messungen heute plötzlich nicht mehr zusammenpassen, müssen wir, glaube ich, erst mal schauen, wo wir angefangen haben.
Absolut. Jeder große Sprung in unserem Verständnis des Universums war im Grunde immer ein fundamentaler Wechsel der Perspektive.
Mhm.
Alles fing buchstäblich im Staub der Erde an, im 3. Jahrhundert vor Christus.
Ah, Eratosthenes.
Genau. Der griechische Gelehrte Eratosthenes hat damals den Umfang der Erde extrem präzise berechnet.
Und das nur mit einem Stock, richtig?
Ja. Alles, was er brauchte, war ein in den Boden gesteckter Holzstab, der Schattenwurf an zwei verschiedenen Orten zur selben Tageszeit und halt ein grundlegendes Verständnis von Geometrie.
Das war also der erste Beweis, wir können kosmische Dimensionen mit purer Logik fassen.
Exakt.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Eratosthenes beweist also, wir leben auf einer riesigen Kugel.
Richtig.
Und dann kommt Claudius Ptolemaios und sagt der damaligen Welt, alles klar, wir sind auf einer Kugel und diese Kugel ist das unbewegliche, absolute Zentrum von allem. Alles kreist um uns.
Das berühmte ptolemäische Weltbild.
Genau. Und an dem hat die Menschheit dann unglaubliche anderthalb Jahrtausende festgehalten.
Bis dann im 16. Jahrhundert Nikolaus Kopernikus auftauchte.
Und was ich bei der Vorbereitung auf diese Analyse aus unseren Quellen so faszinierend fand, Kopernikus hat die alten Griechen mit seinen Beobachtungen gar nicht zwingend im strengen Sinne widerlegt.
Wie meinst du das genau?
Naja, die nächtlichen Aufzeichnungen der alten Astronomen, die waren ja korrekt. Die Sterne waren da, wo sie gemessen wurden. Er hat eigentlich nur das Bezugssystem gewechselt, oder?
Genau so kann man das beschreiben. Das Problem des erdzentrierten Weltbildes war ja, dass die Planeten am Nachthimmel aus unserer Perspektive scheinbar völlig verrückte Schleifen ziehen.
Mhm.
Um das mathematisch zu erklären, mussten die damaligen Astronomen absurd komplizierte Zyklen und Epizyklen erfinden. Also Kreise, die sich auf anderen Kreisen bewegen.
Ein mathematischer Albtraum.
Absolut. Und Kopernikus hat dann erkannt, dass die Mathematik viel, viel eleganter wird, wenn man einfach die Sonne ins Zentrum rückt.
Das ist für mich echt wie in einem Videospiel.
Ein Videospiel?
Ja, stell dir vor, du spielst so eine Weltraumsimulation und deine Kamera ist fest auf die Erde gelockt.
Okay, ich bin dabei.
Wenn du dir dann die Bahnen der anderen Planeten anschaust, fliegen die völlig chaotische, schleifenförmige Muster. Es ist super anstrengend, das zu berechnen.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du im Menü die Kamera einfach auf die Sonne zentrierst, boom. Plötzlich machen all diese verrückten Schleifen Sinn.
Das ist eine sehr treffende Analogie. Sie entpuppen sich dann als simple, saubere Ellipsen.
Genau, wie Johannes Kepler es ja dann später mit den extrem genauen Daten von Tycho Brahe mathematisch zementiert hat.
Richtig. Und diese elegante Ordnung hat Isaac Newton dann wenig später mit seinem Gravitationsgesetz manifestiert.
Für Newton war das Universum ja ein riesiges, absolut berechenbares Uhrwerk.
Genau. Aber, und das ist essentiell, um unsere heutige kosmologische Krise zu verstehen, für Newton war der Raum selbst nur eine starre Bühne.
Eine Bühne?
Ja. Ein leeres, unveränderliches, dreidimensionales Theater, in dem die Planeten und Sterne einfach nur existieren.
Okay, verstehe.
Die Schwerkraft wirkte in diesem Raum laut Newton augenblicklich, quasi wie unsichtbare mechanische Fäden zwischen den Massen.
Und dieses Bild hielt sich, bis Albert Einstein auftauchte und die Bühne selbst zum Akteur machte.
Exakt.
Einstein und die Raumzeit. Das ist immer so der Punkt, an dem es bei mir im Kopf anfängt zu knirschen.
Das ist ganz normal, weil es einfach unserer Alltagserfahrung komplett widerspricht.
Ja, total.
Für Einstein sind Raum und Zeit keine getrennten, starren Konzepte mehr. Sie bilden eine gemeinsame, formbare Einheit.
Das ist dieses Trampolinbeispiel, oder?
Genau. Ein Planet, ein Stern, alles, was Masse hat, krümmt diese Raumzeit wie eine schwere Bowlingkugel, die man auf ein gespanntes Trampolin legt.
Okay.
Die Gravitation ist bei Einstein keine magische, unsichtbare Schnur mehr. Sie ist schlichtweg das Resultat dieser Krümmung.
Materien sagt der Raumzeit, wie sie sich krümmen soll.
Und die gekrümmte Raumzeit sagt der Materie, wie sie sich bewegen soll. Ganz genau.
Ich habe in unserem heutigen Material dazu ein Beispiel gesehen, das das fantastisch messbar macht. Man denkt ja oft, das sei reine theoretische Philosophie.
Ist es aber definitiv nicht.
Eben. Wenn wir heute in gigantischen Teilchenbeschleunigern Elektronen fast auf Lichtgeschwindigkeit bringen, entsteht sogenannte Synchrotronstrahlung.
Mhm, ein sehr guter Punkt.
Und wie ich das verstanden habe, ist das der ultimative Beweis für diese biegsame Raumzeit. Denn wenn sich die Elektronen der Lichtgeschwindigkeit nähern, vergeht die Zeit für sie messbar langsamer.
Richtig, und der Raum um sie herum staucht sich.
Genau. Das Spektrum des Lichts, das sie in diesem Moment abgeben, verschiebt sich exakt nach Einsteins Gleichungen.
Perfekt zusammengefasst.
Wenn Raum und Zeit starr wären, wie Newton dachte, dann würde dieses Lichtspektrum völlig anders aussehen. Das ist also keine Theorie mehr, sondern knallharter experimenteller Fakt.
Das ist ein hervorragendes physikalisches Beispiel. Der relativistische Doppler-Effekt und die Zeitdilatation greifen hier messbar ineinander. Die Natur zwingt uns quasi, diese formbare Raumzeit als physikalische Realität anzuerkennen.
Aber da muss ich direkt mal einhaken. Hier komme ich nämlich an meine Grenzen.
Wo genau?
Naja, wenn der Raum selbst sich krümmen, dehnen und stauchen kann, wie zum Teufel können wir dann verlässliche Entfernungen zwischen Galaxien messen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage.
Weil wenn ich ein Lineal aus weichem Gummi habe, das sich ständig mitdehnt und verformt, kann ich damit doch überhaupt nichts Sinnvolles abmessen.
Das ist vielleicht die allerwichtigste Frage der modernen Kosmologie. Und die Antwort liegt darin, dass wir diesen Gummiraum selbst als Messinstrument nutzen müssen.
Okay, wie das?
Der Raum krümmt sich nämlich nicht nur lokal um Sterne herum. Er dehnt sich als Ganzes aus.
Ah, ich kenne da diese Analogie mit dem Luftballon aus unseren Quellen. Die hat mir extrem geholfen.
Die ist sehr anschaulich, ja? Stell dir das Universum als die Oberfläche eines aufblasbaren Luftballons vor. Und auf diese Gummihaut malen wir mit einem Filzstift überall kleine Punkte.
Welche die Galaxien darstellen.
Genau. Wenn wir jetzt langsam Luft in den Ballon pusten, dehnt sich die Haut aus. Die Punkte bewegen sich alle voneinander weg.
Richtig.
Aber, und das ist der springende Punkt, die Punkte selbst rutschen gar nicht auf der Gummihaut herum. Sie stehen auf ihrem Stückchen Haut eigentlich völlig still. Nur der Raum zwischen ihnen wird größer. Das Faszinierende hierbei ist, wie sich das auf das Licht auswirkt.
Okay, wie genau?
Wenn ein Lichtteilchen, also ein Photon, von einem dieser Punkte zu einem anderen reist, während der Ballon aufgepustet wird, dann wird die Welle dieses Lichts regelrecht in die Länge gezogen.
Ah, die berühmte kosmologische Rotverschiebung.
Exakt. Die Welle wird gestreckt, ihre Frequenz sinkt und das Licht erscheint uns rötlicher, je länger es durch diesen expandierenden Raum gereist ist.
Edwin Hubble hat doch Anfang des 20. Jahrhunderts genau diesen Effekt genutzt, oder?
Richtig. Aufbauend auf den Arbeiten von Vestus Liffer. Hubble konnte damit beweisen, dass unser Universum wächst.
Je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto mehr sich ausdehnender Raum liegt zwischen ihr und uns.
Und desto schneller scheint sie vor uns zu fliehen. Genau.
Um diese Distanzen heute zu messen, haben Astrophysiker ja eine ganze Werkzeugkiste entwickelt. Für unsere kosmische Nachbarschaft nutzen wir die sogenannte Parallaxenmessung.
Eine sehr alte, aber effektive Methode.
Das ist dieser Effekt, wenn du dir den Daumen vor die Nase hältst und abwechselnd das linke und das rechte Auge zumachst, springt dein Daumen scheinbar vor dem Hintergrund hin und her.
Genau, so funktioniert das.
Und dieses Prinzip nutzt die europäische Gaia-Sonde im All. Sie fotografiert Sterne im Abstand von 6 Monaten, also von 2 gegenüberliegenden Seiten der Erdumlaufbahn.
Mhm.
Mit ihrer 1-Milliarden-Pixel-Kamera misst sie diese winzigen Winkelverschiebungen und hat so bereits unfassbare 2 Milliarden Sterne unserer Milchstraße zu einer präzisen 3D-Karte zusammengefügt.
Das ist eine absolute technologische Meisterleistung. Aber diese Methode funktioniert halt leider nur für Sterne in unserer relativen Nähe.
Was machen wir dann, wenn wir weiter hinaus wollen?
Wenn wir in mittlere Distanzen schauen, nutzen wir sogenannte Cepheiden.
Was genau ist das?
Das sind riesige pulsierende Sterne, die in einem ganz bestimmten Rhythmus heller und dunkler werden.
Ah, okay.
Die Astronomin Henrietta Swan Leavitt hat da Anfang des 20. Jahrhunderts eine fundamentale Gesetzmäßigkeit entdeckt.
Welche war das?
Sie fand heraus, je länger ein Cepheid für einen Pulsationszyklus braucht, desto größer ist seine absolute, wahre Leuchtkraft.
Ah, verstehe. Wenn wir also messen, wie lange der Stern für sein Blinken braucht, wissen wir durch dieses Gesetz ganz exakt, wie hell er von Natur aus ist.
Vollkommen richtig.
Und wenn wir das mit der schwachen Helligkeit vergleichen, die hier bei uns auf der Erde ankommt, haben wir die exakte Entfernung.
Ganz genau. Das Leavitt-Gesetz ist einer unserer wichtigsten Pfeiler in der Astronomie.
Aber um wirklich bis an die Ränder des sichtbaren Universums zu schauen, reicht auch das nicht, oder?
Nein, dafür brauchen wir noch stärkere Leuchtfeuer. Die absoluten Superstars der Entfernungsmessung.
Die Supernovas vom Typ IA.
Exakt. Unsere sogenannten Standardkerzen.
Die Mechanik von diesen Dingern finde ich ja unglaublich. Also aus meinen Notizen dazu, wir haben ein Doppelsternsystem.
Mhm.
Einen massereichen roten Riesen und einen kleinen, extrem dichten weißen Zwerg. Der weiße Zwerg ist quasi der Vampir des Universums, oder?
Das ist ein tolles Bild, ja.
Seine Schwerkraft ist so stark, dass er kontinuierlich Materie von seinem Begleitstern absaugt. Er wird schwerer und schwerer.
Richtig.
Aber im Inneren dieses Zwergs gibt es einen Gegendruck, der ihn stabil hält, den sogenannten Entartungsdruck der Elektronen.
Sehr gut recherchiert.
Und der hält nur bis zu einem ganz bestimmten Limit stand, richtig?
Exakt. Das sogenannte Chandrasekhar-Limit.
Wie hoch ist das?
Es liegt bei ziemlich genau 1,4 Sonnenmassen. Wenn der weiße Zwerg auch nur 1 Gramm mehr als diese 1,4 Sonnenmassen ansaugt, bricht er unter seinem eigenen Gewicht zusammen.
Wahnsinn!
Die Temperatur im Kern schießt in Millisekunden nach oben und der gesamte Stern zündet in einer gigantischen thermonuklearen Explosion. Eine Supernova.
Und weil das wirklich immer bei jedem einzelnen dieser Sterne im gesamten Universum bei exakt 1,4 Sonnenmassen passiert, ist die freigesetzte Energie auch immer exakt dieselbe.
Das ist der Trick dabei, ja.
Es ist, als hätten wir überall im Kosmos Glühbirnen mit einer exakt aufgedruckten Wattzahl. Wir wissen also auf den Kilometer genau, wie weit diese gigantischen Explosionen weg sind, einfach weil wir wissen, wie stark sie leuchten müssen.
Und sie leuchten so hell wie ganze Galaxien. Deshalb können wir sie Milliarden Lichtjahre weit sehen.
Krass.
Wir nutzen sie, um zu messen, wie schnell sich unser heutiges, lokales Universum ausdehnt. Diese Messungen sind mittlerweile extrem verlässlich geworden.
Tja, und genau hier beginnt unser kosmologischer Thriller.
Oh ja.
Logischerweise müssten diese ultrapräzisen Daten aus unserem lokalen Universum ja perfekt mit den Daten übereinstimmen, die wir aus dem ganz frühen Universum haben.
Das sollte man annehmen.
Aber genau das tun sie nicht.
Nein, überhaupt nicht. Und damit betreten wir das Gebiet der kosmischen Hintergrundstrahlung.
Dem ältesten Licht, das wir überhaupt sehen können, richtig?
Genau. Etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall war das Universum ein extrem dichtes, extrem heißes Plasma.
Da konnte sich Licht noch gar nicht bewegen, oder?
Richtig. Lichtteilchen konnten sich nicht frei bewegen, weil sie ständig gegen freie Elektronen prallten. Das Universum war wie ein undurchdringlicher, leuchtender Nebel.
Okay, und dann?
Aber durch die Expansion kühlte es ab. Irgendwann war es kühl genug, dass sich Protonen und Elektronen zu den ersten Wasserstoffatomen verbinden konnten.
Ah, und dann lichtet sich der Nebel.
Schlagartig. Das Licht konnte sich erstmals völlig frei ausbreiten. Und genau dieses Licht reist seit 13,8 Milliarden Jahren durch das All und trifft heute als Mikrowellenstrahlung auf unsere Detektoren.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Ich habe mir angesehen, wie diese Strahlungskarten von Satelliten wie Planck oder dem Atacama Cosmology Telescope aussehen.
Und was sagst du?
Sie sehen aus wie ein blau-roter Fleckenteppich. Also wirklich wie ein abstraktes Gemälde. Aber wie zum Teufel kommen wir von diesem 13,8 Milliarden Jahre alten Babyfoto zu einer Expansionsgeschwindigkeit im Hier und Jetzt?
Das ist eine fantastische Frage.
Wie funktioniert dieser Sprung?
Das Geheimnis liegt in der Größe dieser Flecken. Diese winzigen Temperaturunterschiede in der Hintergrundstrahlung sind im Grunde eingefrorene Schallwellen aus dem frühen Plasma.
Eingefrorene Schallwellen?
Ja, sogenannte baryonische akustische Oszillationen. Die Physik des frühen Universums diktiert ganz genau, wie groß diese Schallwellen physisch maximal werden konnten, bevor der Nebel sich lichtete.
Das heißt, wir haben da oben ein exaktes kosmisches Standardlineal.
Exakt. Wir wissen genau, wie groß diese Flecken damals in Kilometern waren.
Okay.
Wenn wir heute schauen, in welchem Winkel sie uns am Nachthimmel erscheinen, können wir das in unsere kosmologischen Computermodelle einspeisen.
Verstehe.
Diese Modelle berücksichtigen alles, was wir über dunkle Materie und dunkle Energie wissen und spucken am Ende aus, wie schnell das Universum heute expandieren müsste, damit uns dieses Lineal genau so erscheint, wie es das tut.
Und da kracht es.
Gewaltig.
Der Wert für die heutige Expansion, also die Hubble-Konstante, der aus diesem alten Babyfoto berechnet wird, liegt bei etwa 67 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec.
Richtig.
Wissen Zwergen messen, wie schnell der Raum heute direkt um uns herum expandiert, landen wir bei etwa 73.
Ein riesiges Problem.
Das ist ja kein kleiner Rundungsfehler in der dritten Nachkommastelle. Die Diskrepanz ist massiv.
Absolut.
Egal wie sehr wir unsere Instrumente in den letzten Jahren verbessert haben, diese Lücke weigert sich hartnäckig zu verschwinden. Die Hubble-Krise.
Das wirft eine wichtige Frage auf und es ist der Grund, warum sich Theoretiker auf der ganzen Welt gerade die Haare raufen.
Oder insgeheim feiern.
Genau, viele Wissenschaftler lieben solche Krisen. Denn wenn wir systematische Messfehler bei den Teleskopen wirklich ausschließen können und danach sieht es stark aus, bleibt nur eine logische Schlussfolgerung.
Dass unserem Standardmodell der Kosmologie ein fundamentales Puzzleteil fehlt.
Genau das.
Das führt mich zu einer extrem provokanten Überlegung, die auch in unseren Quellen aufgetaucht ist.
Ich bin gespannt.
Was ist, wenn wir einfach davon ausgehen, dass unsere Naturkonstanten gar nicht konstant sind?
Oha.
Könnte es nicht sein, dass die Lichtgeschwindigkeit oder die Gravitationskonstante im extrem dichten, heißen, frühen Universum völlig andere Werte hatten als heute?
Das ist ein wilder Gedanke.
Aber wenn sich die Spielregeln der Physik im Laufe von Milliarden Jahren verändern, würde das doch erklären, warum das frühe Foto nicht zu den heutigen Messungen passt, oder?
Das ist eine sehr radikale, aber durchaus diskutierte Hypothese. Wissenschaftlich gesehen ist aber noch etwas anderes wahrscheinlicher.
Nämlich?
Dass wir das Verhalten des dunklen Sektors einfach noch nicht verstehen.
Dunkle Materie und dunkle Energie?
Genau. Vielleicht hat sich die ominöse dunkle Energie, die den Raum auseinandertreibt, in der Frühzeit des Kosmos völlig anders verhalten.
Wie meinst du das?
Man spricht da von sogenannter früher dunkler Energie, die dem Universum kurz nach dem Urknall einen zusätzlichen Schubs gab, bevor sie wieder abflaute.
Ah, okay.
Oder dunkle Materie interagiert auf Wege mit normaler Materie, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Wir merken jedenfalls, Licht allein reicht uns als Informationsträger einfach nicht mehr aus.
Wir brauchen also neue Methoden.
Wir brauchen völlig neue Methoden, das Universum zu erforschen, ja?
Also, was bedeutet das alles? Es bedeutet, wir müssen das Universum nicht mehr nur betrachten, wir müssen es quasi spüren.
Ein schöner Gedanke.
Wir sprechen von Gravitationswellen. Einstein hat sie 1916 theoretisch vorhergesagt,
Aber erst ein Jahrhundert später, 2015, wurden sie durch die riesigen LIGO-Detektoren nachgewiesen.
Ein unglaublicher Moment für die Physik.
Wenn zwei unfassbar massive Objekte wie schwarze Löcher umeinander kreisen und verschmelzen, dann erschüttern sie die Raumzeit so brutal, dass sich diese Erschütterung wie Wellen durch das gesamte Universum ausbreitet.
Mhm.
Wenn diese Welle bei uns ankommt, dehnt und staucht sie buchstäblich die Erde.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und das technische Level, um das zu messen, ist jenseits von allem. Wir messen Veränderungen in kilometerlangen Lasermessstrecken, die kleiner sind als der Durchmesser eines einzelnen Protons.
Das ist zweifellos ein Meilenstein der Physik. Aber für unser Problem mit der Entfernungsmessung sind Gravitationswellen der absolute Gamechanger, weil sie völlig unabhängig von Licht funktionieren.
Ich habe mir das Prinzip der Distanzmessung durch diese Wellen angeschaut und es ist wirklich genial. Es basiert auf dem sogenannten Chirp, richtig?
Genau, dem Chirp.
Wenn diese zwei schwarzen Löcher sich immer schneller umkreisen, kurz bevor sie kollidieren, steigt die Frequenz der ausgestrahlten Gravitationswellen rasant an.
Wie das Zwitschern eines Vogels.
Genau. Und aus der exakten Geschwindigkeit, mit der sich diese Frequenz verändert, können Astrophysiker die absolute, wahre Masse dieser kollidierenden Monster auf die Tonne genau berechnen.
Richtig.
Und wenn man ihre Masse kennt, weiß man exakt, wie viel Energie bei der Kollision freigesetzt wurde.
Und jetzt kommt der Clou.
Vergleicht man dann diese gigantische Ausgangsenergie mit dem winzigen Wackeln, das schließlich in unseren Detektoren ankommt, hat man eine absolute, unbestechliche Entfernung.
Genau. Sie sind quasi perfekte kosmische Sirenen. Und ihr unschlagbarer Vorteil gegenüber Licht, Gravitationswellen werden von gigantischen interstellaren Staubwolken weder gestreut noch geschluckt.
Sie rauschen einfach ungehindert durch alles hindurch.
Exakt.
Und wir stehen da technologisch echt erst am Anfang. Wenn ich lese, was da noch kommt in unseren Daten, wird mir schwindelig.
Nehmen wir das europäische LISA-Projekt.
Oh ja, LISA.
Wir verlegen diese Gravitationswellendetektoren einfach in den Weltraum. Das muss man sich mal bildlich vorstellen.
Es ist verrückt. Drei baugleiche Sonden fliegen in einer gigantischen Dreiecksformation durchs All und schießen Laserstrahlen hin und her. Die Kantenlänge dieses Dreiecks beträgt unglaubliche 2,5 Millionen Kilometer.
Wahnsinn.
Das Licht braucht 8 Sekunden, nur um von einer Sonde zur anderen zu fliegen. Und das alles völlig störungsfrei in der Schwerelosigkeit, um selbst das allerleiseste Flüstern kollidierender schwarzer Löcher am Rande des Universums aufzuzeichnen.
Es ist ein monumentales Projekt.
Und parallel dazu werten wir ja die optischen Daten einer völlig neuen Generation von Teleskopen aus.
Wie zum Beispiel?
Das Euclid-Weltraumteleskop durchmustert den Himmel extrem weiträumig nach dem Effekt der Gravitationslinse.
Gravitationslinsen.
Das ist, wenn gigantische Galaxienhaufen das Licht dahinterliegender Objekte krümmen und bündeln. Daraus wollen wir eine 3D-Karte der dunklen Materie erstellen.
Ah, verstehe. Gleichzeitig blickt das James-Webb-Weltraumteleskop extrem tief in den Infrarotbereich. Und was es dort findet, bringt unsere Modelle schon wieder ins Wanken.
Oh, inwiefern?
Das JWST entdeckt Galaxien kurz nach dem Urknall, die eigentlich viel zu schnell viel zu massiv geworden sind.
Oh.
Nach unseren bisherigen Computermodellen dürften diese Strukturen so extrem früh noch gar nicht existieren.
Egal, wohin wir aktuell mit unseren neuen Werkzeugen schauen, das Universum weigert sich anscheinend einfach, in unsere Schubladen zu passen.
Das ist wohl die treffendste Zusammenfassung.
Wir sind in dieser Diskussion echt einen weiten Weg gegangen. Vom Schattenwurf eines simplen Holzstabes bei Eratosthenes über Einsteins formbare Raumzeit und leuchtende Sterne als kosmische Maßbänder.
Mhm.
Bis hin zu Satelliten, die mit Millionen Kilometer langen Lasern das Beben kollidierender schwarzer Löcher messen.
Eine unglaubliche Reise.
Wir haben gelernt, dass wir als Spezies unfassbar gut im Messen geworden sind. Und verrückterweise sind wir genau deshalb so gut geworden, dass wir jetzt die fundamentalen Fehler in unseren eigenen Theorien bemerken. Die Hubble-Krise beweist das ja eindrucksvoll.
Wenn wir das in den größeren Zusammenhang stellen, wir stehen kosmologisch gesehen an einem absoluten Scheideweg.
Ja.
Wir kartieren akribisch Milliarden von Sternen, wir lauschen dem Nachklingen des Urknalls, aber wir tappen bei den größten treibenden Kräften noch völlig im Dunkeln.
Das ist schon ironisch, oder?
Total. Wir wissen nicht, woraus dunkle Materie besteht, obwohl sie das Strukturgeben des gesamten Universums ist. Wir wissen nicht, was die dunkle Energie ist, die das Universum immer schneller auseinanderreißt.
Wir können nicht mal sicher sagen, wie es endet.
Richtig. Wir können nicht mit letzter Gewissheit sagen, wie diese Geschichte ausgeht. Wird das Universum ewig still und kalt expandieren? Oder wird die dunkle Energie irgendwann so dominant, dass sie in einem Big Rip selbst den Raum und die Atome in Stücke reißt?
Und genau das bringt uns an den Punkt, an dem selbst unsere modernste Wissenschaft auf eine harte, unerbittliche Mauer trifft.
Die Singularität.
Genau. Wenn wir die Mathematik der Expansion nehmen und den Film des Universums rückwärts abspielen, landen wir irgendwann unweigerlich an einem Punkt von unendlicher Dichte und unendlicher Hitze.
Direkt im Moment des Urknalls.
Und an exakt diesem Punkt bricht unsere heutige Physik, also sowohl Einsteins Relativität als auch die Quantenmechanik, komplett in sich zusammen. Sie liefern nur noch Unendlichkeiten.
Was uns mathematisch nicht weiterhilft.
Null. Um zu verstehen, was in diesem exakten Ursprungsmoment wirklich passiert ist, bräuchten wir eine funktionierende Theorie der Quantengravitation.
Eine Formel, die das extrem Große mit dem extrem Kleinen vereint.
Aber die haben wir halt nicht. Was also, wenn uns dieser allererste Moment für immer verborgen bleibt?
Eine beunruhigende Vorstellung.
Was, wenn unsere Detektoren und Laser niemals hinter diese singuläre Wand schauen können? Wenn wir nie mit absoluter Sicherheit wissen werden, ob das Universum wirklich aus einem einzigen mathematischen Punkt heraus explodierte oder ob vielleicht vorher schon etwas existierte?
Das ist die ultimative Grenze.
Kannst du deinen eigenen Platz im riesigen, endlosen Gefüge dieses Kosmos eigentlich jemals wirklich begreifen, wenn der eigentliche Ursprung von allem auf ewig ein unsichtbares Rätsel bleibt? Denk mal darüber nach.
Ein starker Gedanke zum Schluss.
Vielen Dank, dass du uns auf dieser intensiven Analyse durch Raum und Zeit begleitet hast. Bis zum nächsten tiefen Einblick.